Die Grafiken, die im Gespräch erwähnt werden, können Sie auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Viele Investoren dürfen ja noch gar nicht in Rüstungsaktien investieren. Das wird sich jetzt ändern.
Blase, ja oder nein?
Blase, wenn man die eigentliche Entwicklung KI sieht, nein. Verglichen mit dem Internet ist die KI-Thematik vielleicht nicht so bahnbrechend. Der Markt schaut nicht so weit nach vorne, sondern handelt eher auf das Momentum. Der Dollar ist, wie gerade schon mal gesagt, durchaus angeschossen. Silber steigt noch stärker, der kleine Bruder von Gold.
Wenn man auf das Börsenjahr 2025 zurückblickt, dann gab es zwei Themen, die alles andere überlagert haben und gegensätzlicher kaum sein könnten. Künstliche Intelligenz auf der einen Seite und Donald Trump auf der anderen. Und doch verbindet sie etwas sehr Wesentliches. Beide sind gleichermaßen schwer kalkulierbar. Wir versuchen uns dennoch an einer Einordnung, und mit wir meine ich natürlich Bert Flossbach, den ich hier sehr herzlich begrüße. Hallo Bert.
Thomas.
Lassen wir mal den Themenblock KI, über den wir wahrscheinlich heute auch wieder einige Minuten sprechen, mal außen vor. Wenn wir zurück auf das Börsenjahr 2025 schauen und man Anleger fragt, was waren denn die Gewinnbringer, dann kommen für gewöhnlich die großen, schweren Technologietitel. Tatsächlich sah das Bild im letzten Jahr ein klein bisschen anders aus.
Ja, man kann so sogar sagen, deutlich anders, nicht? Der Kernpunkt war ja der schwache US-Dollar, der sehr viele Performance-Zahlen, die wir in Dollar, die in Dollar sich toll anhören, in Euro dann relativiert. Also auch viele von den großen Tech-Werten hatten dann in Euro mehr oder weniger plus minus null. Ein paar Ausnahmen waren im Grunde genommen Alphabet, ein bisschen auch noch Nvidia. Aber das waren eigentlich nicht die großen Performance-Raketen, sondern das waren witzigerweise in Europa die Bankaktien. Wenn man den Index nimmt, ungefähr 90% plus inklusive Dividenden. Und da reden wir dann über 8 große Banken, die in dem Eurostoxx 50 enthalten sind. Das ist der eine Punkt. Der andere ist vielleicht offensichtlicher. Da sind es weniger Firmen und auch nicht ganz so stark in Summe das Plus von ungefähr 70% im Rüstungsbereich. Im DAX natürlich ein Wert federführend Rheinmetall. Das sind eigentlich die Performance-Bringer gewesen. Im Eurostoxx die Hälfte der Performance kommt von den Banken. Witzigerweise, ironischerweise muss man fast sagen, die große Software-Technologie-Aktie im DAX, SAP, hat, glaube ich, 11-12% Minus geliefert letztes Jahr. Also schon ein bisschen anders, als man das so im Kopf hatte. Und das, was natürlich als besonders herausragend auch noch erscheint, ist Gold. Und das nicht nur in Dollar, sondern auch in Euro.
Wenn wir die Bank mal angucken, reden wir von 90% plus. Du sagtest das gerade, bei einem Gewinnplus von 8%. Kurs-Buchwert-Verhältnis gucken sich viele an. Das ist signifikant gestiegen von 0,8 auf 1,36.
Also 36% ist der Börsenwert der großen Häuser, der großen Banken. Zwei Spanier, zwei Italiener, Franzosen, eine Deutsche in dem Fall im Eurostoxx Deutsche Bank, liegt 36% über dem bilanziellen Buchwert. Das war lange Zeit darunter, teilweise sogar nur 0,4, 0,5, also nur die Hälfte. Und dahinter steht natürlich das gestiegene Vertrauen und die Erwartung der Investoren, dass diese Kredite alle oder im Wesentlichen sicher sind, also die Bonität, die Qualität des Kreditportfolios wird höher eingeschätzt und letztlich auch, sonst wird man nicht über eins gehen, nicht, steht schon dahinter, dass die Banken auch in der Lage sein werden, deutliches Wachstum zu verzeichnen. Und das wird schwerer. Wir haben ja, du sagtest gerade, wir haben nochmal geschaut, wir hatten 8% Gewinnwachstum letztes Jahr, 8 und 90% Performance. Davon ist einiges Dividende, aber das Gros der Entwicklung ist natürlich einfach eine höhere Bewertung. Und das wird sicherlich, so viel kann man jetzt schon, glaube ich, mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, nicht so weitergehen können. Buchwerte von 2, Also Kursbuchwerte von 2 hatten wir zuletzt unmittelbar vor der Finanzkrise, als man die Banken im Prinzip als den Wachstumssektor schlechthin sah. Ich glaube nicht, dass wir da wieder hinkommen. Aber man muss fairerweise sagen, die Häuser haben auch einen guten Job gemacht in der Entschlackung, im Cost-Cutting, aber auch in der Strategie, sodass das keineswegs jetzt eine temporäre, vorübergehende Erscheinung ist. Nur man darf die eben nicht fortschreiben. Dieser Performance-Faktor wird 2026 in der Form nicht mal annähernd wieder dem Markt zugutekommen.
Ein Satz noch zu den Rüstungsaktien. Du sagst schon bei den Bankaktien, man kann die Performance jetzt nicht nach vorne weiterhin so erwarten. Was würdest du bei den Rüstungsaktien sagen? War das ein Thema vor allem der letzten 1,5, 2 Jahre oder ist das auch etwas, was strukturelle Natur ist?
Wir kommen ja vielleicht gleich beim Thema KI auch nochmal drauf zu. Das ist ja bei Rüstungsaktien auch so ein bisschen die Frage gewesen, ist es jetzt eine Blase oder nicht? Natürlich hat sich das fundamentale Umfeld dramatisch verändert. Viele Investoren dürfen ja noch gar nicht in Rüstungsaktien investieren. Das wird sich jetzt ändern, weil diese Artikel 8 Gesetzgebung eben jetzt zunehmend auch erweitert wird von vielen Anbietern auf Rüstungstitel. Wir hatten eine Korrektur schon, nehmen wir Rheinmetall, die Aktie war fast 2000, ist dann auf 1500 gefallen. Ich kann mir schon vorstellen, dass nach einer gewissen Durststrecke, die jetzt ja auch schon da ein halbes, dreiviertel Jahr dauert, dann irgendwann die Kurse auch mal wieder Schwung nehmen. Aber es muss natürlich auch fundiert sein. Und wie so oft ist bei diesen Titeln sehr viel Zukunft vorweggenommen worden, sehr viel Euphorie reingekommen. Und das kühlt sich dann erstmal wieder ab. Und in dieser Abkühlungsphase befinden wir uns.
Was fast schon sozusagen die Steilvorlage für das Thema KI ist, Stichwort hier auch Erwartungshaltung versus Kursentwicklung. Wie würdest du das da sagen? Die meistgestellte Frage ist, Blase ja oder nein?
Blase, wenn man die eigentliche Entwicklung KI sieht, nein. Verglichen mit dem Internet ist die KI-Thematik vielleicht nicht so bahnbrechend. Das Internet war ja auch keine Blase. Ich würde sagen, in jeder Hinsicht ist mehr passiert, als man erwartet hatte. Damals waren die kühnsten Vorstellungen, dass der selbst bestellende Kühlschrank, nicht, der dann im Prinzip die leere Milchflasche nachordert, das waren so Ideen für mögliche Anwendungen, die in ferner Zukunft passieren konnten. An Dinge wie soziale Netzwerke hat niemand gedacht. Und bei KI ist es ähnlich, nur dass natürlich die KI aufsetzt aufs Internet. Und dass wir anders als früher jetzt nicht in so einer Experimentierphase sind, wie 99, 2000, sondern die etablierten Platzhirsche, die da mitmischen, die stehen fest. Und die Frage ist jetzt, wenn man an dieses KI-Thema denkt, ist es jetzt eine Blase oder nicht? Und wir haben ja schon öfters auch im letzten Jahr darüber gesprochen. Ist nicht KI, ist eine Blase, das ist nicht der Fall, sondern der Investitionsboom, der durch KI ausgelöst wurde, der ja im Wesentlichen 4 Unternehmen trifft, nicht? Das ist Meta alias Facebook, das ist Amazon, Microsoft und dann Alphabet alias Google. Diese 4 Firmen investieren Pi mal Daumen 500 Milliarden Dollar jetzt pro Jahr über die nächsten 5 Jahre.
Also 2,5 Billionen bis 2030.
So ist es. Es sind sogar, man kann sagen, bis 29, wenn man 2025 schon mit einrechnet. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Und wenn man sich jetzt überlegt, ist das eigentlich nachhaltig? Kann das gut gehen? Weil das ist ja das Thema, was an der Börse interessant ist. Vielleicht noch zur Einordnung. Die großen Tech-Werte in den USA, und es ist ein reines US-amerikanisches Thema, machen ungefähr 40% des US-Aktienmarktes aus. Und der US-Aktienmarkt macht wiederum über 70% des Weltbörsenindex aus. Das heißt, das ist schon wichtig und zwar nicht nur für diese einzelnen Titel, sondern letztlich für den Gesamtmarkt. Und viele Investoren, die auch an den MSCI Weltindex denken, sind natürlich in diesen Titeln drin und zwar gehörig. Jetzt ist die Frage, ist es denkbar, ist es möglich, dass sich diese Investitionen, die sich von diesen 4 Firmen alleine auf 2,5 Billionen, das sind 2500 Milliarden in Summe auftürmen bis 2029, dass darauf eine vernünftige Rendite erzielt werden kann?
was bei 15% dicker Daumen schon mal irgendwas um die 375 Milliarden ist. Da sind wir ziemlich nah an den Gewinnen von heute übrigens, oder?
Genau. Also der ob das jetzt die 15 sind, man kann auch 10 nehmen, da hätte man es mal 150 Milliarden.
Ja.
Aber der Witz ist, wenn man in dieser Größenordnung denkt, und das tun die Firmen, die sind ja alle hochprofitabel traditionell, dann müsste man diese Summe erzielen.
Und nun tun sie das? Oder ist die Investition nicht möglicherweise sogar eher ein notwendiges Übel, eine Verteidigungsstrategie? Weil das wäre ja die große Frage. Sehe ich ein Gewinnpotenzial, das ich hebe, oder bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mitzumachen, wohl wissend, dass das am Ende über Investitionen und Abschreibungen in hunderter Milliarden Höhe zur Folge?
Genau. Also Mark Zuckerberg hat ja so schön gesagt, es täte ihm zwar furchtbar leid, wenn er ein paar hundert Milliarden in den Sand setzt, aber das sei immer noch besser, als das Risiko einzugehen, nicht dabei zu sein. Und wir erinnern uns,
hat er recht, oder?
Facebook hat damals WhatsApp gekauft, nicht um mit WhatsApp Werbedollars zu verdienen, sondern um sich einen potenziellen Konkurrenten vom Hals zu halten, nicht? Und das kann durchaus der Fall sein. Nehmen wir mal die 15%, die normalerweise verlangt würden für Investitionen, die mit so einem Risiko verbunden sind. Dann haben wir diese Pi mal Daumen 370 Milliarden, die dann ab 2030 pro Jahr an zusätzlichem Ertrag, an zusätzlichem Gewinn fließen müsste. Für 370 Milliarden brauchst du, je nachdem, sagen wir, Cloud-Geschäfte, 30-40% Marge, aber eine Billion locker. Also man muss 1.000 Milliarden zusätzliche Umsätze machen. Die muss ja nur irgendwer bezahlen. Also irgendwo müssen die das Geld dann einsammeln. Oder wie du sagst, die sagen, nee, lass mal, ist alles nicht so schlimm, wenn wir es nicht kriegen. Wir müssen es eh machen. Wir haben gar keine andere Alternative. Wir müssen dieses Geld ausgeben, um uns bei KI mögliche neue Konkurrenten, Anthropic, OpenAI oder wen auch immer, vom Hals zu halten, nicht? Und das würde da natürlich kein gutes Licht auf dieses Geschäftsmodell werfen. Andererseits sind die Firmen aber sehr profitabel, sodass man sich um diese vier großen Titel keine Sorgen machen muss. Was man natürlich bedenken muss, ist, dass die Performance dieser Aktien, die teilweise letztes Jahr Alphabet noch gut war, teilweise nicht mehr besonders gut, vor allen Dingen nicht in Euro, dass das Potenzial nach oben, wenn man sich die Bewertung anguckt, begrenzt ist, nicht? Das ist klar.
Jetzt könnte ich auch sagen, ist mir doch egal, ob sich das für die vier rechnet. Ich kaufe einfach den, für den sich das definitiv rechnet, nämlich den, bei dem die einkaufen.
Nvidia oder Broadcom.
Ja.
Das ist interessant. Ich habe wirklich viel auch jetzt über die Festtage, man liest hier einen Ausblick da und ist das jetzt eine Blase bei KI oder nicht. Aber es ist selten so, dass mal jemand wirklich tief reinschaut und sagt, rechnet sich das überhaupt? Kann sich das überhaupt rechnen? Und bei Nvidia ist es so, die jetzige Bewertung, das ist relativ einfach zu überschlagen, Pi mal Daumen 4.500 Milliarden. Im Oktober waren es 5.000 Milliarden, also 5 Billionen. Dazu brauchst du, wenn man mal ein 2025er Kurs-Gewinn-Verhältnis unterstellt, irgendwo 200, 250 Milliarden in der Ecke Gewinn pro Jahr. Davon ist Nvidia immer noch entfernt. Und wenn die Investitionen, so wie gerade genannt, Pi mal Daumen um die 500 Milliarden pro Jahr von den vier großen Hyperscalern, wie man sagt, Datencenter-Betreibern kommen, ja, dann braucht Nvidia auch genau diese Größenordnungen, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen. Nicht um weitere Kursgewinne zu rechtfertigen, sondern nur für heute.
Dann reden wir aber von einer Gewinnentwicklung in einem Investitionspeak, von dem ich spätestens in 4-5 Jahren, aber wenn ich das nicht jetzt sogar heute schon mache, große Fragezeichen hätte, was denn dann? Also das ist ja keine Gewinnentwicklung, die dann ab 2030 einfach immer weiter nach vorne geht, sondern wir kennen die Investitionszyklen, gerade im Chip-Bereich. Sind das dann also vor allem Momentum-Trader, die sagen, ist mir doch egal, was in 2 Jahren passiert? Weil das, wie gesagt, ja,
wir hatten jetzt 2 Kollegen, die waren in den USA und haben auch mit vielen Investoren gesprochen. Und das Feedback ist so ein bisschen, es sind sehr viele Leute, die sind dabei, weil sie dabei sein möchten, ohne sich über die Bewertung und solche Dinge Gedanken zu machen. Dann gibt's natürlich Profi-Investoren, die wissen, dass das Bewertungsniveau einiges abverlangt, dass da sehr viel Gutes passieren muss. Die Investitionen müssen für Nvidia erstmal überhaupt kommen und für die sie bezahlen, sollten sie auch profitabel sein. Das muss also alles klappen. Aber der Lackmustest dafür steht ja noch aus, nicht? Das dauert noch ein bisschen, bis man das final beurteilen kann. Und der Markt schaut nicht so weit nach vorne, sondern handelt eher auf das Momentum. Und dann hat man diesen berühmten Satz im Kopf, nicht? Man muss so lange tanzen, wie die Musik spielt. Und da sind viele, auch Hedgefonds teilweise, die durchaus wissen, wie ambitioniert die Bewertungen sind, die da noch mitmachen, weil naturgemäß, und das ist, glaube ich, das Blasenartige an dieser Welle, das ist diese Spekulation, dass eben viele Leute mitmachen, weil sie einfach sehen, dass die Aktien steigen. Und man darf nicht vergessen, in Dollar sind die ja fast alle gestiegen, nur nicht in Euro im letzten Jahr.
Jetzt reden wir primär mal über 4+2, also 6 Aktien. Was auch auffällt, ist, dass am Markt brutal zwischen KI-Gewinnern und vermeintlichen KI-Verlierern unterschieden wird. Also da gibt es scheinbar fast keine Grautöne. Und spannend wird es dann, wenn sich das plötzlich dreht. Ne? Also da ändert sich auch das Narrativ.
Ja.
Wir hatten vor 3 Monaten den Fall Oracle, über den wir gesprochen haben. 250 Milliarden Börsenbewertung an einem Tag nach oben. Inzwischen hat sich die Aktie um fast 50% nach unten entwickelt.
Also Oracle ist ein fantastisches Beispiel. Ich erinnere das so gut, weil es war am 9. September, am 10. war dann dieser ominöse Anstieg von 36%, der völlig unnachvollziehbar war. Und man hat schon an dem Verstand des Marktes gezweifelt. Und das war eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir doch schon in einer zumindest Euphoriephase sind. Mhm. Denn was passiert? Oracle hat einen Großkunden, wie sich bereits an einem Tag ausstellte, OpenAI. Die haben kein Geld, aber die kriegen das, wenn sie Kapitalerhöhung machen am Kapitalmarkt. Aber noch haben sie es nicht und die Firma ist natürlich noch hochdefizitär. Und OpenAI hat über 300 Milliarden an neuen Aufträgen erteilt an Oracle. In einem Geschäft, das Oracle noch gar nicht macht, nicht? Das ist ja nicht Bestandsgeschäft von Oracle, nicht wenn ein Autobauer Autos verkauft, sondern der macht jetzt plötzlich was völlig anderes. Öfen oder so. Und dann ging die Aktie von Oracle hoch um besagte 250 Milliarden. Die Firma war knapp unter 1 Billion Börsenwert, also ungefähr 4-mal SAP, der alte Konkurrent von Oracle. Und die Geschichte war so skurril, weil eben Oracle auch das Geld noch nicht hat und obendrauf, was viel, glaube ich, nicht wussten, mit 80, 90 Milliarden verschuldet ist. Also Oracle ist ein hochverschuldetes Unternehmen, das über 10 Jahre wenig Wachstum gezeigt hat. Die Schulden kommen von Aktienrückkäufen, die sie getätigt haben. Und jetzt haben die gedacht, Mensch, da machen wir mal bei der KI mit und haben einen Auftrag erhalten, der vermutlich nicht besonders profitabel war, weil Microsoft hätte diesen Auftrag auch bekommen können, hat aber dankend abgelehnt. So, und diese Situation ist so skurril, dass man eigentlich hätte erwarten müssen, dass nach Bekanntgabe dieses Auftrags, den Oracle ja gar nicht finanzieren kann im Moment, die Aktie fällt. Die ist aber gestiegen und zwar knackig. Und das Interessante war, dass es 6 Wochen gedauert hat, bis Mitte, Ende Oktober. Und dann erst der Kurs, der auf 330 Dollar gestiegen ist, wieder unter die 300 gefallen ist und jetzt inzwischen bei 180, 190 Dollar steht, also deutlich tiefer als zum Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Order. Und das zeigt eigentlich, auch wenn man sich die Größenordnung veranschaulicht, wir sind ja hier nicht bei irgendeinem Nebenwert, das zeigt eigentlich, wie besoffen Investoren in dieser Phase sein können, wie euphorisch und wie unkritisch. Und das, würde ich sagen, war schon ein Signal, dass wir uns in einer Phase befinden, wo die Erwartungen vielleicht etwas der Realität davonlaufen.
Auch wenn die 6 Wochen dann ja kamen und man sagen könnte, naja gut, aber gegen das Euphorie-Narrativ würde jetzt sprechen, dass die Leute ja dann am Ende doch zur Vernunft
gekommen
sind und rechnen.
Ja, das schon. Also wir sind, wie gesagt, auch die Bewertungen, das ist alles nicht vergleichbar mit 99, 2000. Das ist fundierter, das ist auch jedes Mal zu Recht, finde ich, auf den Punkt gebracht worden. Und es geht letztlich auch gar nicht darum, dass wir jetzt einen Einbruch bekommen wie 2000. Ich glaube, das ist, braucht niemand befürchten. Aber worum es uns eigentlich eher geht, ist, wenn wir den langfristigen Ausblick machen. Das haben wir Anfang letzten Jahres, ich habe da geschrieben, glaube ich, 5-6% Base Case und wenn es gut läuft, 8 irgendwo in der Ecke, aber nicht mehr 11 oder 12. Und siehe da, wir hatten 6, ich glaube 7% im Jahr 25 im MSCI Und der Grund war letztes Jahr der schwache Dollar, nicht? Die Gewinne sind gut gestiegen, ungefähr 10-12% plus Gewinnwachstum. Und die Bewertung hat sich nochmal erhöht. Und hier ist der Knackpunkt. Wir haben in den letzten 10 Jahren permanent steigende Bewertungen gehabt auf ohnehin gut laufende Gewinne. Und dann war der Dollar auch noch stark über diesen Zeitraum. So, der hat letztes Jahr dann zum ersten Mal einen drüber bekommen, weswegen der MSCI-Index weit schlechter ist als der DAX respektive die europäischen Märkte. Und in diesem Jahr ist eigentlich der Gegenwind eher von der Seite zu erwarten, dass die Bewertung am Markt, die relativ hoch ist auf alles, dass die so ein bisschen bröckeln könnte, wenn sich Gewinnenttäuschungen ergeben. Dann haben wir vielleicht am Jahresende 0 oder vielleicht auch -5 oder 10% bei einem S&P 500. Vielleicht haben wir auch wieder ein paar Prozent plus, aber vermutlich nicht den Anstieg, den wir im letzten Jahr hatten. Und das ist eigentlich eher so, wenn man jetzt so mittelfristig nach vorne guckt und, glaube ich, auch die seriösere Planung, als zu sagen, ja, wir erwarten, dass dieses Jahr die Chiphersteller nochmal 30% oder 20% laufen.
Es ist ja auch nicht so, dass du die komplett meiden würdest. Also die befinden sich ja auch, also jetzt nicht die Chiphersteller, sondern ich meine jetzt gerade die Hyperscaler, die sind ja im Portfolio. Also es gibt also offensichtlich auch Argumente, die man zu deren Verteidigung ins Feld führen müsste.
Ja, die sagen wir, die Perspektiven bei den großen Unternehmen, man könnte Apple noch dazu zählen, die ja nicht so viel investieren, was eigentlich gut ist für die Firma, weil mehr Cashflow übrig bleibt. Man muss da keine Sorge haben, dass diese Aktien komplett einbrechen. Warum nicht? Weil die Marktstellung so dominant ist. Nicht, wer will denn Instagram und Facebook rausschmeißen? Thema Meta oder YouTube, Google, Thema Alphabet ist undenkbar. Alphabet ist einer der größten Titel aus dem Sektor, die wir auch in den Fonds haben. Profitiert natürlich auch von Gemini, dem neuen KI-Instrument für jedermann. Und das sind also alles Firmen, die sehr profitabel sind. Und dann darf man nicht vergessen, die Unternehmen haben, denken wir mal an Microsoft, natürlich auch die Möglichkeit, wenn die Ausgaben sehr hoch werden, die Investitionen sehr hoch werden, einfach die Preise anzuziehen. Dann sagen die uns einfach, das kostet jetzt 10% mehr. Und dann sage ich ja auch nicht, da macht der Thomas, programmiert jetzt selber. Sondern was sollen wir machen? Wir sind im Grunde genommen wohl oder übel auf Microsoft angewiesen. Die nutzen das natürlich nicht so aggressiv, Thema Kartellklagen und so weiter. Aber das sind Mittel, die die Firmen haben. Die machen diese 4 großen Unternehmen, diese Hyperscaler plus Apple dann noch, sehr resilient. Ja, was aber nicht bedeutet, dass die jetzt nach oben die Lichter ausschießen müssen. Das heißt, ich habe da sehr gute Unternehmen. Witzigerweise, bei Alphabet haben wir vor 1,5 Jahren alle diskutiert, jetzt kommt ChatGPT und der Google ist weg. Aus. Braucht keiner mehr. Ich mache nur noch ChatGPT. So, hat sich als völlig falsch erwiesen. Jetzt kommt Alphabet sogar mit einer eigenen Version, auch mit eigenen Chips, mit denen sie das programmieren. Und das war die Aktie, auch jetzt bei uns im Portfolio, neben einem Zulieferanten, Amphenol, der 100% plus war letztes Jahr, war Alphabet von den Großen der Titel, der auch in Euro einen ordentlichen Wertzuwachs gebracht hat.
Was eben auch zeigt, wie sehr sich die Wahrnehmung oder wie schnell sich die Wahrnehmung, wer ist Gewinner, wer ist Verlierer, ändern kann. Und wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, würde ich dir 2 Brocken vorwerfen. Der erste wäre die Gruppe an vermeintlichen KI-Verlierern, die es in vielen Segmenten gibt. Software wäre eines. Glaubst du, dass da zu brutal abgestraft wurde in der Vergangenheit?
Also bei den Softwarefirmen, wir alle sind natürlich vertraut mit Europas Software Company Nummer 1, SAP, größter Wert im DAX. Letztes Jahr 2-stellig im Minus, abgestraft worden, weil man befürchtet, dass die KI Teile, die SAP-Software, die Unternehmenssoftware macht, ersetzt. Das, glaube ich, kann man weitgehend vergessen, weil SAP so integriert ist in den Unternehmen, dass die jetzt nicht sagen, wir machen was anderes, wir ersetzen das jetzt durch irgendwen anders. Es handelt sich da auch um offizielle Daten, die müssen ganz richtig sein, nicht ungefähr. Insofern, glaube ich, ist diese Einschätzung zu negativ. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch konstatieren, dass die Aktie heute vor einem Jahr sehr teuer war. So. Und was man jetzt feststellen kann, ist, zum einen sind die Gewinne der Firmen gestiegen, auch von SAP. Zum anderen ist die Aktie runtergekommen. Das heißt, die Aktie ist heute billiger, deutlich billiger. Und so ergeben sich dann nicht nur jetzt im Technologiebereich bei diesen Softwarefirmen, sondern insgesamt durchaus auch wieder Chancen.
Da wäre der zweite Brocken, den ich dir hinschmeiße. Du sprichst von einem Aktienmarkt der zwei Geschwindigkeiten und schielst dabei wahrscheinlich, oder schielst nicht so, sondern blickst ziemlich genau auf Sektoren, die jetzt in den letzten Monaten überhaupt nicht gelaufen sind und trotz, ich würde mal sagen, auskömmlicher Gewinnsteigerungen damit eben nicht teurer, sondern deutlich billiger geworden sind über die letzten Jahre.
Die spielen ja also große Titel, die vor 20 Jahren noch wesentlichen Anteil in Börsenindizes hatten. Nehmen wir bekannte Werte in den USA wie Coca-Cola, Pepsi-Cola, Procter & Gamble und so weiter. Aber auch in Europa natürlich, Unilever, Nestlé und dergleichen, haben im Prinzip keine große Bedeutung mehr. Weder bei den Investoren noch in dem Weltaktienindex, der wird komplett dominiert von dem Technologiebereich. Da ist eben auch mehr Wachstum und mehr Momentum drin. Und das hat dazu geführt, und das ist der vielleicht der interessanteste und größte Unterschied zu 2022. Wir erinnern uns alle, die Zinsen begannen zu steigen. Der Aktienmarkt ging runter, Technologiewerte auch stark im Minus damals, nicht? Es gab aber keinen Ort, wo man sich verstecken konnte, weil die klassischen defensiven Titel, die ich gerade nannte, hatten eine sehr hohe Bewertung.
Aufgrund der tiefen Zinsen?
Tiefe Zinsen, sagst du, komm, zahle ich alles für die Dinger. 3-4%, 2,5 von mir aus noch Dividendenrendite. Gerne besser als null bei der Bank. Und dann ging die Bewertung, die war eben sehr hoch. Und natürlich, wenn die Zinsen dann plötzlich wieder steigen, drückt das bei den Titeln auf die Bewertung. Und so fiel damals alles. Und jetzt haben wir die Situation, dass genau diese Titel relativ günstig geworden sind, vom Bewertungsniveau her, deutlich tiefer als 1,22. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht so ein bisschen firmenspezifischer Natur, auch in einzelnen Bereichen Aktien nicht so gut performt haben, wie sie eigentlich hätten sollen, angesichts der guten Firmenperformance.
Das bedeutet allerdings auch, dass wenn wir auf die Bewertung der Indizes gucken, in denen eben, du sagtest das schön, 40% die großen Tech-Werte vor allem in den USA drin sind, die wiederum 70% des Weltaktienindex machen, dann ist das auch immer sehr stark das Bewertungsniveau getrieben eben von dieser Story, von KI, von Technologie. Bedeutet aber nicht, dass grundsätzlich eben alles teurer geworden ist, sondern ein großer Teil des Aktienmarktes eben nicht nur nicht teurer, sondern sogar günstiger geworden ist. Und das wäre nach vorne blickend ja wirklich der konstruktive Teil des Ausblicks.
Ja, zumindest zeigt es, dass diese Diversifikation dann wieder etwas besser fruchten wird, als es 22 der Fall war, wo man sie gebraucht hätte, als der Tech-Bereich runterkam, der Rest aber auch. Und das wird diesmal oder sollte diesmal in dem Umfang nicht passieren. Und natürlich gibt es noch einen interessanten Aspekt, was die gesamte Wirtschaft anbetrifft. Wir hatten im letzten Jahr in den USA irgendwo ein Wachstum um die 2, Pi mal Daumen. Die Hälfte davon, Pi mal Daumen, kommt aus diesen gerade genannten KI-Investitionen. Ich glaube, die Größenordnung ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, die diese paar hundert Milliarden Dollar pro Jahr letztlich ausmachen, verglichen mit den paar Kröten, die in ein Land wie Deutschland jedes Jahr investiert werden, ist enorm viel. Und ohne diese Ausgaben wäre die US-Wirtschaft auch nicht so gut gelaufen. Und man muss da so ein bisschen aufpassen, dass natürlich dieser Effekt auch abstrahlen kann auf andere Bereiche. Insbesondere dort, wo die Kunden möglicherweise dann den Gürtel ein bisschen, die Konsumenten den Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen. Und da kommt dann diese Affordability-Krise, wie das so schön heißt, diese sich etwas leisten können Krise, die vielleicht nicht wortwörtlich mit Inflation zu übersetzen ist, ins Spiel. Das hat Joe Biden das Amt gekostet, nicht? Trump hat dann die Eier ins Spiel gebracht, nicht? Gesagt, die Eier sind so teuer. Das war Anfang seiner Amtszeit, als diese Preisexzesse da die Runde in den Schlagzeilen machte. Aber die Leute leiden in Amerika schon unter dieser Affordability-Krise, dass sie einfach nicht mehr über die Runden kommen. Und das betrifft vor allen Dingen die Kernwählerschaft auch von Trump. Und heißt last not least ein ganz wichtiger Aspekt für dieses Jahr. Der braucht tiefe Zinsen. Zum einen, weil er natürlich massives Haushaltsdefizit fährt mit 7% und sich nicht noch mehr Zinszahlungen leisten kann und möchte. Im Mai ist die Amtszeit von Jerome Powell beendet, dem Notenbankpräsidenten, der sehr gut angesehen ist, der für die Unabhängigkeit der Fed kämpft. Das wird sich dann wahrscheinlich ändern. Was auch bedeuten könnte, dass der Dollar noch mal ein bisschen nachgibt. Sicherlich nicht so viel wie letztes Jahr, aber dass dieser Hedge, den man immer so schön hatte, auf den der MSCI Weltindex immer gebaut hat, dass wenn die Aktien fallen, der Dollar wenigstens steigt, dass das nicht in der Form gelten wird oder dürfte, wie immer das gewohnt sind. Und da muss man natürlich auch gucken, welche Abstrahleffekte das haben kann, eben auf die anderen Branchen. Und das weiß, glaube ich, die Administration um Trump. Wir haben die Zwischenwahlen im Herbst, sodass man davon ausgehen kann, dass alles, was irgendwie möglich ist, seitens der Regierung unternommen wird, um die Konjunktur, um die Entwicklung, auch um KI und die Investitionen in KI zu stützen und anzuschieben.
Die Währungsentwicklung hast du angesprochen. Das ist ja ohnehin bemerkenswert, dass mit dem Einbruch im März, April, Aktienmärkte gleichermaßen wie der Dollar, sich die Aktienmärkte inzwischen deutlich erholt haben, aber der Dollar letztendlich auf Jahrestief das Jahr geschlossen hat. Also das Vertrauen scheint zumindest, was die Ecke angeht, noch nicht vollständig rehabilitiert. Deswegen kann ich dich unmöglich bei einem Blick nach vorne gehen lassen, ohne übers Gold zu sprechen. Es gibt viele fundamentale Gründe, die diesen Anstieg rechtfertigen, wenngleich 70% echt ein kräftiger Schluck aus der Pulle ist. Was glaubst du, wie viel Spekulation ist da jetzt schon drin? Denn jetzt fängt plötzlich auch der Silber an zu steigen. Mit einem vierten Quartal, wie viel waren das?
Fast 60.
60% alleine aus der Ecke. Wie schätzt du das ein?
Ja, eine wunderschöne Anekdote. Ein Kollege sagte, Weihnachten hätte er mit der Familie verbracht und sein Cousin hätte ihn gefragt, sag mal, ich möchte mal was Neues ausprobieren. Was hältst du eigentlich von Gold? Nicht? Die Ironie ist, es gibt es jetzt als Anlagevehikel seit 5000 Jahren, zeigt, dass für viele das Thema Gold gar nicht in Erscheinung getreten ist oder keine Rolle spielte. Warum? Weil es einfach unspektakulär lief, nicht eben wie KI, Aktien und deswegen eigentlich auch keine Rolle spielte für Leute, die so die schnelle Mark suchen. Das hat sich jetzt tatsächlich geändert, im Grunde genommen mit dem dritten und vierten Quartal, also zweiten Halbjahr 2025. Silber steigt noch stärker, der kleine Bruder von Gold, ja.
Der
ist spekulativer, der Markt ist enger und das ist dann noch irrationaler. Und der Unterschied zwischen Silber und Gold ist eine Reservewährung. Gold steht im Übrigen heute ungefähr fünfmal so hoch, wenn man es im Dollar nimmt, fünfmal so hoch wie Ende 79, als die große Inflation in Amerika zuschlug und Gold und Silber diesen Höchstkurs hatten. Silber ist unwesentlich höher. Silber war damals schon 50, steht jetzt bei 70. Da sieht man, dass über eine lange Frist, Silber ist ein Industriemetall, das verbraucht wird, verbaut wird, während Gold im Grunde genommen eine Währung ist. Und diesen Charakter auch wieder gewinnt, und zwar aus einem einfachen Grund, es gibt keine Alternativen mehr. Der Dollar ist, wie gerade schon mal gesagt, durchaus angeschossen. Die Verschuldung in Amerika hat ein Niveau erreicht, das es noch nie gab, nicht mal zu Kriegszeiten. Es gibt jetzt eine Administration, einen Präsident, der zumindest für die nächsten Jahre alles tun wird, nur nicht den Haushalt konsolidieren. Und dann gibt's eben aber auch keine echten Alternativen. So, die Chinesen gehen jetzt nicht hin und kaufen Euro-Anleihen, weil die so schmackhaft sind, sondern die sagen, lass uns mal lieber auf Nummer sicher gehen. Wir sehen, was den Russen passiert ist. Wir wollen nicht, dass unser Geld eingefroren wird. Wir wollen mit dem Dollar nichts mehr zu tun haben. Wir wollen nicht bei irgendwelchen Banken Dollars haben und wir wollen auch keine Staatspapiere haben. Wir gehen lieber in Gold. So. Und das ist so ein bisschen der zugrunde liegende Faktor. Wir haben den auch immer wieder skizziert und genannt in den letzten Jahren. Der ist mal mehr, mal weniger. Und dann haben wir natürlich die Inflationsentwicklung gehabt. Ich vermute, dass die noch nicht ganz vorbei ist. Wir kriegen nicht mehr 10-11%, aber ich glaube nicht, dass wir so schnell unter die 2%-Marke fallen werden in Amerika. Und das heißt, du hast fundamental ein gutes Umfeld für Gold, aber ich muss auch sagen, wenn man jetzt die jüngste Entwicklung sieht, es wäre schon sehr verwunderlich, wenn es so weitergeht. Ja? Und Silber ist, dieser Anstieg vom Silberpreis in den letzten Wochen signalisiert, dass auch da so ein bisschen mehr Euphorie in diesen Sektor reinkommt. Aber irgendwo um die 10% in einem Balanced Mandat, glaube ich, tun nicht weh. Und man sollte dann auch nicht versuchen, das zu stark zu timen. Nicht? Das kann sein, dass es 20% fällt oder 10. Die Frage ist, ob man dann wieder zurückkauft. Die Antwort ist oft nein. Und deswegen würde ich mal Gewinne kann man mitnehmen. Wir haben das auch ein bisschen reduziert. Aber um die 10%, glaube ich, ist immer noch eine sinnvolle Größe.
Bert, wir könnten wahrscheinlich noch länger weiterreden und ich glaube, diejenigen, die uns zuhören, würden uns auch überwiegend noch gerne länger zuhören. Das Schöne ist, dass wir ja wiederkommen. In 3 Monaten sitzen wir wieder hier. Die Entwicklungen laufen uns nicht weg und die, die uns weglaufen, sind es im Grunde genommen auch gar nicht wert, dass wir heute über sie sprechen. Die sind dann zu kurzfristig. Vielen Dank erstmal an der Stelle an dich, Bert, fürs Einordnen.
Ja.
Danke an Sie für Ihr Interesse und wie gesagt, spätestens Anfang April sehen wir uns wieder zu den nächsten Quartalsplittern. Dankeschön.
Danke.
Rechtlicher Hinweis. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung, Übernahme in andere Webseite, der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig. Ein umfangreiches Glossar zu Themen und Begriffen finden Sie auf www.flossbachvonstorch.com/glossar/. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken-, gewerblichen sowie wettbewerbsrechtlichen Schutzrechten. Copyright Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.